Und deswegen genau der dringende Aufruf an die ganzen NGOs und alle, die da dran arbeiten, fliegt da nicht hin. Ne, gebt nicht euer Geld, eure Ressourcen, euer CO2 noch dafür her, diese Veranstaltung aufzuwerten, die eigentlich dafür da ist, uns dumm zu halten und jedes Jahr wieder neue Hoffnung zu geben auf die nächste Konferenz. Das funktioniert nicht. Ihr müsst ans System ran. Weil solange wir noch sowas Ähnliches wie eine Demokratie haben, haben wir die Möglichkeit, das hier zu verändern. Aber das müssen wir tun. Die Klimakonferenzen werden nichts verändern. Die Biodiff-Cops werden nichts verändern. Die Armutskonferenzen werden nichts verändern. Das werden sie alle nicht tun. Wertet es nicht auf, sondern seht zu, dass ihr das durchblickt. Weil es gibt so ein schönes Sprichwort von Erich Kästner, den Kakao, durch den man einen zieht, nicht auch noch zu trinken. Aber das machen wir. Ne? Wir saufen den Kakao fast intravenös. Auch die Gutgemeinten tun das. Ne? Ich glaube, das muss endlich Schluss sein. Das ist die Diskussion. Deswegen, Good Cop. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 61. Heute geht es um den größten Steuerraub ever, Cum-Ex oder besser gesagt Cum-Cum, schon wieder mal. Ich erkläre gleich warum. Und die korrumpierende Politik, die nämlich dazugehört. Dann habe ich einen Gast, die Lena, die stelle ich aber später vor. Und wir sprechen eben mit Lena über das Thema Überleben, was wir ja schon als Kategorie ein paar Mal eingeführt haben. Und über die Good Cop, die Klimakonferenz. Genau. Wir fangen aber an mit Cum-Ex oder besser gesagt, hauptsächlich geht es eigentlich jetzt um Cum-Cum. Das ist das Nachfolgemodell von Cum-Ex und wahrscheinlich noch erfolgreicher und vor allen Dingen weniger verfolgt. Und deswegen geht es vor allen Dingen auch um die korrumpierende Politik, die nämlich schon bei Cum-Ex lange zugeschaut hat, bevor sie überhaupt Maßnahmen ergriffen hat und dann halbherzig und vor allen Dingen nicht wirklich stark verfolgt. Wir haben das Thema schon gehabt. Die meisten haben das auch wahrscheinlich mitgekriegt, dass die oberste Staatsanwältin dann auch, man muss schon fast sagen, das Handtuch geworfen hat im Laufe dieses Jahres und gewechselt ist zur Bürgerinitiative Finanzwende, weil sie gesagt hat, der Staat verfolgt es nicht wirklich. Wir haben nicht die Mittel und die Möglichkeiten, diese Verbrecher dingfest zu machen oder zumindest nicht ausreichend Mittel. Und weil das alles noch nicht genug ist und vielleicht ja doch noch der ein oder andere Betrüger dann vielleicht gefasst werden könnte, hat jetzt der Bundestag, man muss schon fast sagen, Beihilfe, so würde ich das fast nennen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt strafrechtlich auf ein schlimmes Fahrwasser begebe, aber Beihilfe geleistet, den Verbrechern die Chance zu geben, das alles verjährt. Und das war ja eh schon so die politische Maßgabe. Wir warten einfach. Wir handeln spät und dann, kriegt man sowieso nicht viele und am Ende entkommen sie, weil das alles verjährt ist. Aber was ist passiert? Am 26. September, also noch nicht lange her, hat die Mehrheit im Bundestag Ampel plus Union und man muss auch zur Schande sagen, alle anderen haben sich nur enthalten, ein Gesetz beschlossen, was ein ganz typischen Namen hat, das Bürokratieentlastungsgesetz, hört sich ja erstmal ganz putzig an und da gibt es natürlich ganz viele Verordnungen und es geht vor allen Dingen darum, dass man bestimmte Papiere nicht so lange mehr aufbewahren muss. Und dementsprechend gab auch beim Medienecho hauptsächlich so etwas weniger Papierkram. So war die Überschrift zum Beispiel bei ZDF online. Aber hinter diesem schönen färberischen Namen steckt eigentlich ein sehr dickes Ding. Und zwar Buchungsbelege sollen eben in Zukunft nach 8 Jahren vernichtet werden. Und das hilft vor allen Dingen Steuerbetrügern. Ich habe jetzt, das die Zahl, die hätte ich nochmal rausschreiben müssen, aber ich habe jetzt nochmal eine wahnsinnige Zahl gesehen, dass für so normale, also die keinen Steuerbetrug begangen haben, also für normale Unternehmen und so weiter, dieser Aufwand, die länger zu verwahren, wirklich Peanuts-Beträge sind. Aber was keine Peanuts-Beträge sind, das sind die Cum-Cum-Geschäfte, die nämlich jetzt davon profitieren. Und zwar schätzt Finanzwende und die besagte Frau Brauhilka, die also wahrscheinlich die Expertin überhaupt auf dem Gebiet ist, die schätzt, dass da über 30 Milliarden Steuern ergaunert wurden, also noch mehr als bei den Cum-Ex-Geschäften. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf die Cum-Ex-Geschäfte ein und auch nicht, wie die Cum-Cum laufen. Das kann sich aber jeder auf jeden Fall nochmal, der es noch nicht weiß, anschauen. Das ist gut erklärt. Aber es ist klar, dass es da kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es der größte Steuerraub überhaupt ist. Man muss sich das mal überlegen, wenn es bei Cum-Cum-Geschäften über 30 Milliarden ergaunert worden sind, dann muss man natürlich alles dafür tun, dass der Staat dieses Geld zurückkriegt und dass die Gauner da auch dingfest gemacht werden. Aber nein, der Staat tut alles, dass das eben nicht passiert. Das heißt, man braucht diese Unterlagen, damit man das beweisen kann. Und wenn man die nicht hat, also wenn die geschreddert werden können nach 8 Jahren, dann gibt es auch keine Steuerrückforderung. So, das heißt also, da ja schon einige ziemlich lange her sind von diesen Betrügereien, dass sie sozusagen auch nur in bestimmten Zeitraum erwischt werden können. Und dieser Zeitraum wird eben verkürzt. Jetzt sagt Finanzwende, und da widerspricht auch niemand, dass es sowieso nur wenige Menschen gibt, die dem nachgeben. Da gibt es ein kleines Team von 55 Leuten, ein Ermittlerteam, die einem riesigen Netzwerk von, man muss es so sagen, Verbrechern gegenüberstehen, die mit guten Anwälten und mit viel Geld ausgestattet sind. Das heißt, die sind sowieso schon gnadenlos unterbesetzt. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, bis Ende 2020 wurden gerade mal 135 Millionen Euro zurückgeholt von den vielen, vielen Milliarden. Das ist nicht mal ein 0,5% des Gesamtschadens. Das heißt, also man steht hier ohnmächtig jemandem gegenüber und man will diese Ohnmacht, die ist politisch motiviert, das nicht zurückzuholen. Das wäre so, als wenn man jetzt Ladendieben oder auch welchen, die eine Bank überfallen oder sonst wie, sagen würde, also macht das ruhig. Wir haben eigentlich nur 55 Polizisten in ganz Deutschland, die dem irgendwie nachgehen. Ne? Also überfallt das ruhig. Und also die Chance, dass wir euch erwischen, ist minimal. Also das ist, man leistet denen Vorschub. Ich habe dann geschrieben über Social Media, der korrumpierte Bundestag, weil es ist für mich nichts anderes. Es ist eine indirekte Korruption, das ist eine Korrumpierbarkeit, wenn man solchen Betrügern, und zwar die den Staat ausrauben, das sind ja Steuergelder, dass sie diesen Menschen auch noch Beihilfe geben, dass die Strafen schneller verjährt werden und dass man sie nicht wirklich verfolgt. Das ist ein Riesenskandal und der spielt in der Öffentlichkeit fast keine Rolle. Da muss man auch bei den Medien sagen, sorry, bis auf ein paar wenige Journalistinnen und Journalisten, die das immer wieder betonen, das ist euer Job, da das offenzulegen. Wir führen Diskussionen über Kleinigkeiten, die Talkshows hin und her. Aber da wird massiv betrogen und die Politik leistet dem Vorschub. Und das ist der Job auch der Medien, das zu offenbaren. Das müsste sozusagen unser Streitthema sein und eigentlich müsste es auch Wahlkampfthema sein. Ja, also der erste Aufreger dieser Sendung, der leider kein Aufreger in der Öffentlichkeit ist, obwohl ich sicher wäre, dass das ganz, ganz viele Leute in diesem Land ganz schön beschissen finden würden, aber sie kriegen davon eben nichts mit. Ja, jetzt die Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema und zu unserem zweiten Thema. Da habe ich ja schon gesagt, Verstärkung geholt, und zwar die Lena Bormann. Ja, herzlich willkommen beim Podcast. Wir kennen uns ja schon länger, aber im Podcast bist du jetzt zum ersten Mal. Hallo Lena.
Hallo.
Ja, ich hoffe, wir können so ein bisschen heute über Überleben sprechen, aber auch über eine Konterveranstaltung zur jährlichen Klimakonferenz. Würden jetzt viele sagen, warum gibt es eine Konterveranstaltung zur Klimakonferenz? Das ist doch was ganz Tolles und Wichtiges. Ja, denken viele, ist aber so nicht. Jetzt kommt nicht die Sendung mit der Maus, aber jetzt kommt der Hinweis schon mal auf die letzte Sendung. Da haben wir schon mal darüber, oder habe ich schon mal darüber gesprochen. Da ging es um Paris. Und was ist denn seit Paris passiert? Wo ja ein guter Beschluss war, wo alle sagen würden, ja, deswegen ist die Klimakonferenz doch wichtig, weil da gab es einen guten Beschluss. 1,5 Grad Ziel. Ja, aber wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, sondern das Gegenteil gemacht wird seit Paris, und das Gegenteil wird politisch gemacht, dann hat das alles keinen Sinn, sondern dann scheint es eine Hoffnungsindustrie zu sein. Aber kommen wir erstmal zu Überleben. Lena, wir haben ja schon länger vorher drüber gesprochen und drüber nachgedacht, dass es eigentlich was geben müsste, jenseits von einem normalen Umweltverband, so nenne ich das jetzt mal, ohne denen da nahe zu treten zu wollen. Aber es geht ja eigentlich um uns Menschen und vielleicht geht es auch über das Leben und ums Überleben. Und ja, wie kam es dann dazu, dass sich Überleben gegründet hat? Anfang des Jahres war es, glaube ich, ne?
Genau, also ich glaube, drüber gesprochen haben wir jetzt schon weit über ein Jahr über diese Frage, genau, dass wir uns denken, wir bekommen immer mehr Wissen, immer mehr Informationen letztendlich, wie es um unsere Biosphäre bestellt ist, also auf verschiedensten Ebenen vom Artensterben, Plastikvermüllung, Klimakatastrophe. Und ist, dass es für den Menschen eigentlich von dem, was wir wissen, von den Naturwissenschaften eng wird auf diesem Planeten. Aber dass wir trotzdem, sag ich mal, Umweltschutz oder wie auch immer man es nennen möchte, Menschenschutz wäre genauso sinnig, immer als so eine Art Feind angesehen wird. Also es ist immer, ah, den Umweltschutz, den müssen wir erst uns auch leisten können. Und ja, für uns war so die Frage, wie wir das schaffen, trotz der Erkenntnisse immer solche Pointen zu ziehen. Also, dass wir gedacht haben, okay, nur Wissensvermittlung, das kann es eigentlich nicht sein. Was sind so die psychologischen Effekte eigentlich? Also, wie kommt es dazu, dass wir gesagt kriegen, so ungefähr, ihr müsst aufhören, Auto zu fahren, sonst geht die Klimakatastrophe los und Überschwemmungen und alles. Und wir sagen, nee, meinen Verbrennermotor, den will ich aber behalten, weil E-Auto kann ich mir auch nicht leisten und ich muss ja auch meine Arbeitsstelle erreichen und dann geht die große Erklärungskiste los. Und das ist für uns so die große Frage eigentlich gewesen. Wo ist da die Brücke? Also wo kriegen wir diese, wir sagen mal, kognitive Dissonanz, also diese Gegensätzlichkeiten eigentlich angepackt? Und da haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir uns vielleicht mehr auf psychologische Mechanismen konzentrieren und nicht so sehr auf, Wissen und Handeln, dass das sozusagen, man weiß was und man handelt entsprechend, dass das wahrscheinlich nicht der Weg sein kann. Das waren so unsere Überlegungen, genau. Und wir sind schnell darauf auch gekommen, dass es ja auch viel mit der Erzählung zu tun haben muss. Also wie wird eigentlich berichtet über den Klimaschutz, Menschenschutz, Umweltschutz? Sozusagen und wie arbeiten NGOs zum Thema, also wie passt das alles zusammen? Und dann auch wieder auf diesen Punkt gekommen, vielleicht müssen wir einfach mit ganz vielen NGOs, die fantastische Arbeit leisten, auch einfach, was heißt einfach, versuchen, in ein Netzwerk zu kommen, damit wir mehr sind, eine laute Stimme haben und versuchen können, diesen Narrativ, was durch Medien und Politik und Industriewerbung geformt wird, eine Gegenerzählung sozusagen zu entwickeln. Das ist so der Grundgedanke an der Initiative, genau.
Ja, vielleicht nochmal bis diesen, also klar, ne, es gibt eine riesige Lücke, das zumindest verstehen jetzt immer mehr. Es gibt eine riesige Lücke zwischen den Erkenntnissen, den Fakten, die wir haben, und dem Handlung, die ausgeübt wird. Ne? Also, und diese Lücke wird ja immer größer. Und die wird natürlich auch immer problematischer, weil je später man handelt, desto schlimmer sind die Folgen. Und dann wird es irgendwann wirklich teuer. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also wie kann man das überbrücken? Und da, genau, geht Überleben rein, weil da gibt es psychologische Effekte. Es ist, glaube ich, das Gesamtsystem, was die meisten nicht im Blick haben. Auch das hast du so ein bisschen angesprochen. Es gibt Denkmuster, die entstanden sind durch dieses System, in dem wir leben und wo alle glauben, naja, das ist so ist es halt einfach, ne? Also nicht mehr diese Denkmuster durchbrechen können. Im Endeffekt arbeiten auch die NGOs in diesen Denkmustern. Also man schafft da auch Systeme wie zum Beispiel Klimakonferenzen. Man trifft sich jedes Jahr. Man sagt, ja, nächstes Jahr kommt dann der Durchbruch, nächstes Jahr schaffen wir dann was. Und selbst wenn was kommt, wie in Paris, also wo wirklich mal eine Zahl zumindest irgendwie verhandelt wird und auch beschlossen wird, das Handeln ändert sich aber nicht. Ne? Ich habe, wie gesagt, in der letzten Sendung nochmal darauf hingewiesen, dass sich die fossilen Subventionen, also da, wo man Geld anfasst, also Staatsgeld, Steuergelder nimmt, und es der fossilen Industrie in den Rachen wirft zusätzlich, dass das nochmal riesig angestiegen ist. Also alleine das zeigt ja, dass nicht nur eine Lücke gibt zwischen den Erkenntnissen und Handeln, sondern dass es ja fast einen Konterpart gibt. Das heißt, je mehr wir wissen, desto schlechter wird gehandelt. Es wird ja auch nicht besser. Das ist ja auch nicht, was viele NGOs denken, ja, aber wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ne, also es wird ja besser. Ne, also es ist nicht wirklich genug gehandelt, aber wir machen die Klima und bei der nächsten Klimakonferenz gibt es nochmal, also wir gehen so kleine Schritte. Was aber viele vergessen, selbst wenn man kleine Schritte in die eine Richtung geht, wenn man immer wieder 10 Meter zurückgefeuert wird durch Milliardensubventionen, nochmal 7 Billionen Subventionen pro Jahr. Das ist eine Zahl. Damit kannst du den Hunger beseitigen. Damit könntest du allen Klimaschutz der Welt installieren. Und du könntest noch ein Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Welt geben. Das, was wir an Staaten in Subventionen stecken. Das heißt, selbst wenn so eine Konferenz oder irgendjemand mal einen halben Schritt nach vorne geht, gleichzeitig aber 100 Meter nach hinten gestürmt wird, dann ist das kontraproduktiv.
Und zu den ganzen Ausgaben, die sozusagen für Fossile rausgehauen werden, kommen ja dann auch noch die Ausgaben, um die ganzen Schäden, sag ich mal, halberlei wieder in den Griff zu kriegen, wenn man ins Ahrtal guckt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das gekostet hat, da jetzt in Süddeutschland. In Europa brauchen wir uns nur umgucken. Das sind ja, also da können Staaten dran bankrott gehen und trotzdem wird sozusagen den Tätern in Anführungszeichen das Geld ja noch in Rachen geschoben. Also es ist wirklich, wenn man es einfach komplett dekonstruiert, wahnsinnig. Also, dass man wirklich dem Vernichter noch Geld gibt, hier bitte mach weiter. Wir folgen dieser Illusion von Wohlstand, bitte produziere, produziere und dann ja, babäm. Und dann guckt man in die Wahlkreise sozusagen nach solchen Ereignissen wie meinetwegen im Ahrtal und stellt fest, die Menschen wählen weiterhin, sage ich mal, Parteien, die in keinster Weise irgendwas zur Verbesserung beitragen möchten. Jedenfalls wirkt es nicht so. Und das finde ich dann auch. Also dem Henker sozusagen noch die Axt geben, mach weiter so. Das ist schon, ja, man so sagt, es ist idiotisch. Aber das ist auch die Frage, warum ist das so? Also ich würde jetzt ja denken, wenn ich gerade so eine Katastrophe hier, mein Heim verloren habe, im schlechtesten Fall auch noch Leben von meinen Lieben verloren habe, dass ich dann nicht auf den Impuls komme, ich muss jetzt genau die, meinetwegen, Partei wählen, die was für Umweltschutz tut, auch selbst wenn es nicht so ist, wenigstens die das vorgibt, das finde ich schon ja, faszinierend und erschreckend.
Aber es ist ja, glaube ich, vielleicht genau der Punkt. Das ist ein psychologisches Element. Das ist nicht rational zu erklären, sondern das hat eine Psychologie. Und natürlich sind die Menschen ja genauso in diesen Denkmustern wie die Politik und die Wirtschaft, diese Denkmuster, die sie geschaffen haben. Und da können wir uns ja alle nicht von freisprechen. Wir sind in diesen Denkmustern. Und dann wird in diesen Denkmustern ist, Klimaschutz kostet Geld. So, und wenn man das immer projiziert, Klimaschutz kostet Geld, dann würden natürlich gerade diejenigen, die nicht viel Geld haben und die sowieso sich so ein bisschen als die Dummen fühlen und ja auch sind, also jetzt nicht, weil sie geistig dumm sind, sondern weil sie sozusagen meistens das Ausbaden dumm gehalten werden und weil sie meistens das Ausbaden müssen, weil sie einfach nicht angemessen verdienen und so weiter. Aber dass die natürlich dann Angst kriegen und sagen, hey, wenn das auch noch Geld kostet, dann muss ich ja noch mehr abgeben oder ich krieg weniger. Ne? Das heißt, und dann geht das natürlich eine Gegenreaktion. Nee, Klimaschutz, ja, finde ich zwar wichtig, aber brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist da einer der größten Denkfehler, ist, dass es um Naturschutz geht, dass es um die Umwelt geht, um den Baum, um den Maulwurf, irgendwo den Panda-Bären und so weiter. Das ist immer so, dass leider auch ein Bild, was auch Umweltorganisationen mitgeprägt haben. Es geht, natürlich kann man auch sich für Tiere und so einsetzen, aber es geht eigentlich um uns Menschen. Und das verstehen die meisten einfach nicht. Und das wollen natürlich viele auch nicht, dass wir das verstehen, dass es um uns Menschen geht und dass es denen, denen es jetzt dreckig geht, es recht dreckig geht, wenn sozusagen das alles an Fahrt aufnimmt und dass es da auch nicht um Klimaschutz alleine geht, da geht es um Ressourcenverbrauch, da geht es um Emissionen, auch andere, da geht es um Chemikalien, die in die Umwelt gesprüht werden und dass die Böden kaputt gehen, dass das Trinkwasser fehlt. All das wird ja auch meistens gar nicht mitdiskutiert. Es geht leider nur um Klima, auch das ist ein fataler Irrtum. Und vor allen Dingen, dass die Verbindung mit dem Sozialen. Es sind nämlich jetzt schon diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, dass wir diese Veränderung haben, die leidtragendsten von allen. International gesehen, aber auch national gesehen. Und genau da ist die erste Stellschraube, die man gefragt hat, ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Ne? Ich glaube, erstmal diese Denkmuster aufzubrechen und zu sagen, hey, es geht hier um Menschenschutz. Also die Natur und die Umwelt, die wird überleben. Und je schneller der Mensch sich vernichtet, also so je, also normalerweise, wenn man ein richtiger Naturschützer ist, dann sagt man, ja, haut alles raus, komm, noch mehr CO2. Umso schneller ist es vorbei mit den Menschen und dann kann sich die Natur und das, was übrig bleibt, geht, natürlich nehmen wir dann vieles mit, aber was übrig bleibt, kann sich dann ohne die Menschen wieder regenerieren. Nee, es geht hier um uns Menschen und um das Leben, was wir hier in 10, 20, 30, 40 und so weiter Jahren führen. Das Schlimme ist nur, ich kenne die Diskussion ja schon seit ewigen Zeiten, dass vor 20 Jahren im Bundestag, als ich da saß, man schon irgendwie noch diese Hoffnung haben konnte, dass wir dieses Ruder rumreißen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch fast um Schadensbegrenzung. Und das ist auch wieder ein psychologischer Faktor, oder? Dass man so irgendwann, kennst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, ach, ist eh zu spät. Ne? Also,
Auf jeden Fall. Also
genau.
das, ich wollte auch noch was anpacken, was du gerade gesagt hast, halt, dass es halt die Ärmsten am meisten sozusagen ertragen müssen schon, weil sie sich halt auch nicht schützen kann. Und dass das vielleicht auch so ein Ankerpunkt ist sozusagen für die Erzählung. Also dass man auch nicht diese Ängste sozusagen schürt, oh, das kostet jetzt, der Umweltschutz kostet noch mehr Geld und so weiter und wir können uns das nicht leisten, sondern es geht ja gar nicht darum, dass die Menschen, die am wenigsten im Geldbeutel haben, irgendwie jetzt noch mehr ausgeben müssen. Die können genauso bleiben. So, das sind gar keine Adressaten. Es geht ja um Konsum und Konsum hat was mit Wohlstand zu tun. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, dass jetzt die Armen noch ärmer werden sollen, sondern im Gegenteil, sondern dass die richtig raushauen und die Schäden verursachen, sich einschränken müssen. Also auch da. Das wird ja immer so geschürt, auch ja, Umweltschutz muss man sich leisten können und was ist jetzt hier mit dem Mittelstand und Lalilo und darum geht es ja überhaupt nicht. Und das ist aber auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt von dem, was uns immer so erzählt wird und wo dann ganz schnell kommt, oh, die Grünen, die wollen uns Lalilo, also was auch immer ich von den Grünen halte, darum geht es ja überhaupt nicht, aber es ist einfach so eine, ja, so eine falsche Erzählung einfach so. Und es geht nicht um jemanden, der, weiß ich nicht, mit 1200 netto nach Hause geht, sondern es geht um jemanden, sag ich mal, wie den Unionsvorsitzenden, der mal eben mit einem Jet nach Sylt fliegt.
Und damit mehr verbraucht hat mit diesem einen Flug, als viele Menschen das ganze Jahr verbrauchen.
Ja.
So, und das ist ja so genau der Ansatz. Also 10% auf der Welt, und wenn wir jetzt mal nicht nur Klima nehmen, sondern wir nehmen mal Ressourcenverbrauch, Verschmutzung und so weiter, 10% verursachen 60% der Zerstörung. Und von dem 10% ist es wieder der größte Batzen bei dem 1%. Also die Superreichen, die wir uns einfach nicht mehr leisten können, ne, die Milliarden besitzen, so viel verdienen Hunderttausende von Menschen normalerweise nicht zusammen, wenn sie nie an Vermögen haben und die sozusagen das benutzen und eben immer weniger, um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern immer mehr, um vor allen Dingen zu zerstören. Also das Geld landet ja meistens eben nicht mehr da, weil dann noch irgendwie eine innovative Idee auf den Markt gebracht wird und nochmal 5.000 Leute mehr angestellt werden, sondern es braucht ja immer weniger Menschen, die dann da arbeiten, sondern hauptsächlich, damit sie zerstören können und da ja auch nichts spüren. Aber genau die Erzählung, die gibt es eben nicht, die muss erzählt werden und die stimmt halt, aber es wird eher erzählt, nee, nee, du sei mal gegen Klimaschutz und gegen Umweltschutz und gegen bestimmte Maßnahmen, auch gegen soziale Maßnahmen, weil das kostet sonst alles so viel Geld und da musst du noch mehr abgeben. Da wird ja auch die Erzählung gemacht, nehmen wir jetzt mal das Bürgergeld, also die noch verdienen, ne, also die arbeiten, aber zum Beispiel im Niedriglohnsektor arbeiten, aber denen wird noch erzählt, nicht, das ist ungerecht, dass du für deine harte Arbeit so schlecht bezahlt wirst, sondern es ist ungerecht, dass jemand, der nicht arbeitet, fast so viel Geld kriegt wie du. Ja, natürlich ist das auch ungerecht, aber es müsste sozusagen nicht die Maßnahme sein, dass der nicht arbeitet, noch weniger kriegt, sondern die Maßnahme muss sein, verdammt nochmal, dass du aus dem Niedriglohnsektor rauskommst und dass, wenn du 40 Stunden arbeitest, vernünftig entlohnt werden musst. Aber es wird genau immer die Erzählung gemacht, nee, das kostet uns alles zu viel Geld. Und ich habe ja gerade diese Zahl genannt mit 7 Billionen. Und das sind Steuergelder. Also das heißt, Klimaschutz würde sozusagen, wird uns, oder nicht Klimaschutz, wird uns Steuer zu stehen bekommen, aber ist es jetzt schon so? Wir geben 7 Billionen für Zerstörung aus. Und das sind Steuergelder. Wenn wir die für Bildung, wir müssen die noch nicht mal für Klimaschutz ausgeben, ne? Wir können die für Bildung, für alles Mögliche ausgeben und trotzdem hätten wir einen großen Beitrag geleistet. Aber genau das wollen sie nicht. Und dafür brauchst du keine Konferenzen. Ne, also die Militärausgaben wurden mal eben um 500 Milliarden letztes Jahr erhöht. Da gab es keine Konferenz, keine irgendwie Militärkonferenz oder so. Das haben die Staaten mal so eben gemacht. Das heißt, du brauchst das eigentlich nicht. Und damit wären wir eigentlich schon beim Thema, weil wir sprechen jetzt ja nicht nur über Überleben, also über die Initiative, die vielleicht mal eine andere Herangehensweise bringen will, sondern wir sprechen ja eben auch über die Good Cop. Oder wir fangen mal mit der Bad Cop an. Also Cop, vielleicht nochmal das für die, die das nicht wissen, so wird die Klimakonferenz genannt, weil das ist sozusagen die Abkürzung und
Conference of the
of
Party.
the Parties. Übrigens nicht nur bei Klima, ne? Also wir haben jetzt auch eine Conference of the Parties bezüglich Biodiversität. Und auch interessant, wer weiß schon, dass die auch jährlich tagt und dass die nämlich jetzt schon in diesem Monat im Oktober ist. Weiß keiner. Und Biodiversität halte ich für mindestens genauso ein Thema, was aber völlig unterbelichtet ist. Bei Klimaschutz wird wenigstens noch diskutiert.
Sollte auch zusammengeführt werden. Ich verstehe nicht, warum das getrennt ist. Das ist ein großes Thema und es ist voneinander abhängig.
Genau. Wie viele Dinge auch. Und das war ja übrigens in Rio nochmal anders. Darauf wollte ich hinaus. Rio 1989, glaube ich. Also wahnsinnig. Du wirst dich da schon nicht, du warst da noch viel zu jung, aber ich habe das schon so richtig im Bewusstsein.
Ich glaube, 92, kann das sein?
Ich meine
Ja, egal.
89, aber kann auch 92 gewesen sein. Ist egal, auf jeden Fall. Da waren wirklich mal so die globalen Einflüsse. Da ging es auch um Armut, um Hunger, um Klima, um Biodiversität. Also da wurden die Dinge mal zusammengeführt, die eigentlich wichtig sind. Und dann hat sich das aber aufgesplittert und seitdem gibt es sozusagen diese COPs. Ich war selber mal auf einer in Bali, auch schon ewig her, 20 Jahre, als Bundestagsabgeordneter. Damals noch mit einer Hoffnung eben. Ne? Gab es Al Gore, der dieses Thema wirklich durchblickt hatte und Vizepräsident war. Und man hatte noch gehofft, er wird Präsident. Daraus ist nichts geworden. Da hat das Geld und die Lobby nämlich auch gewonnen. Die hat nämlich massiv dafür gesorgt, dass der nicht Präsident wurde. Einer der wenigen Demokraten, die glaube ich, dass, also auch Demokraten haben das ja immer nicht begriffen, obwohl sie immer so getan haben, als wenn sie es begreifen würden. Aber haben sie nicht. Es gibt Republikaner wie Schwarzenegger, der da weiter war. Aber ich will da auch gar nicht drauf hinaus. Ich will nur darauf hinaus, dass es, man da vielleicht noch eine Hoffnung haben konnte. Aber damals sagte Hermann Scheer, mein guter Kollege, aber ich würde auch fast sagen, mein Mentor, der die Erneuerbaren und viele Klimaschutzsachen vorangetrieben hat, der sagte schon, vergiss diese Konferenzen. Die funktionieren nach dem Denkschema, das eigentlich verhindert, dass man das alles machen will. Man muss vorangehen mit denen, die wollen. Und mit denen, die sozusagen, die überzeugt werden können, dass man das anfassen soll. Und das Vorbild wird dann ausreichen, dass andere folgen. In unserem Wirtschaftssystem funktioniert das nicht anders. Wenn du immer auf den letzten Blockierer wartest, auf den langsamsten wartest, kommst du nicht voran. Dafür sind die Gegenbewegungen zu stark, die dich in die andere Richtung treiben. Ich habe dann noch widersprochen, habe aber schon gedacht, ja, könnte auch was dran sein, was der sagt. Heute würde ich ihm da total recht geben. Das heißt, jetzt haben wir die Bad Cops, wie wir sie nennen, mit der Steigerung, dass es letztes Jahr in Katar war und dieses Jahr, Lena, wo ist
Ja, in
die?
Aserbaidschan, in Baku.
Noch besser, oder?
Ja, super.
Also ich wusste nicht, dass man Katar noch steigern kann. Aber anscheinend, vielleicht machen wir es nächstes Mal bei Trump im Camp David oder so, ne? Also, das wäre ja ungefähr das Gleiche.
Das wäre nicht schlecht, ja.
Also, das wären ja klare Lobbykonferenzen. Nur mal eine Zahl noch ins Spiel zu bringen und dann, Lena, dann erklär du mal, warum wir, also, obwohl das ja jetzt schon fast selbsterklärend ist, das Bad Cop nehmen, aber auch was wir dagegen stellen. Also, in Katar gab es 2400. Also Lobbyisten gab es noch viel, 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 viel mehr, aber alleine 2400 Lobbyisten der Fossil-Lobby, die da rumgestanden haben und nicht nur rumgestanden haben, sondern die richtig Einfluss hatten, die teilweise beraten haben, die Delegation, die Stände gehabt haben, die Deals gemacht haben, also da sind fossile Deals geflossen. Wahrscheinlich haben da auch einige Staaten abgemacht, dass sie noch mehr Subventionen in die Fossilen stecken, während so einer Klimakonferenz. Also man muss sich über dieses Absurde mal, es ist übrigens nie ein Thema, es ist fast nie ein Thema in der Öffentlichkeit, aber was das für eine Absurdität ist, das wäre so, als wenn es eine private Automesse gibt, die irgendwo stattfindet, also die die Autoindustrie bezahlt, wo sie ihre neuen tollen Autos vorstellen, die neuen SUVs und was auch alles da auf der Markt kommt und gleichzeitig 2400 radikale Klimaschützer und Umweltschützer nicht nur eine Akkreditierung geben würden, sondern die dürfen da Stände machen, die dürfen die Veranstaltung stören, die dürfen sozusagen Deals machen. Also alle würden doch sagen, die sind doch völlig bekloppt, die das machen. Aber auf der anderen Seite, andersrum, ist das völlig in Ordnung. Nee, das ist richtig so. Und dann kann das ja nichts werden, oder? Dann ist doch klar, dass wir Bad Cop sagen.
Auf jeden Fall. Also schon alleine der Umstand, dass man sozusagen eine Konferenz macht, um über unser Überleben zu verhandeln. Ich meine, darum geht es ja im Großen und Ganzen bei der Klimakonferenz. Ne? Wir wissen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann sieht es schlecht aus für die Mehrheit der Menschen. Ja, und darüber wird dann verhandelt mit Staaten. Also alleine das schon. Und dann auch noch in einem Staat, der selbst von Fossilen lebt und existiert und natürlich Interessen hat. Also das ist wirklich an sich schon sehr irritierend. Und genau, und da haben wir halt gedacht, das kann es nicht sein. Also wir möchten jetzt, sage ich mal, auch gerade die NGOs ansprechen, die zum Beispiel auch teilnehmen und dahin fahren und sozusagen diese Konferenz noch aufwerten, weil man kann ja sagen, oh, weiß nicht, Fridays for Future ist jetzt da und das heißt ja auch dann, dass es auch so eine Umweltsache ist und so. Nee, ist es nicht. Also das ist der Witz da dran. Und deswegen möchten wir auf der Good Cop sozusagen Impulse setzen. Also wir haben wunderbare ReferentInnen eingeladen und möchten einfach Impulse setzen, die an dieser Erzählung, also an diesem ganzen Konstrukt. Wir fliegen jetzt alle in ein diktatorisches Land und verhandeln über unser Leben einfach mal brechen und mit Kleinen aus verschiedenen Themenbereichen, aus Soziologie, aus der Psychologie, aus der Medizin und so weiter, kleine Impulse geben, was an diesen Erzählungen schon, sagen wir, nicht richtig ist und wo eigentlich die Ansatzpunkte sein müssten. Und das hat auch da nichts mit Verhandlungen zu tun, sondern mit Entscheidungen. Und da können wir, sage ich mal, zumindest in unserem Staat, gibt es diverse Mechanismen, die jetzt nicht den Staat verarmen lassen, aber Ergebnisse erzielen und mit Sicherheit nicht eine Delegation zur COP zu Bad COP zu schicken und dann mit irgendwelchen autokratischen Staaten zu verhandeln, in wie vielen Jahren wir das und das machen. So, und zwar alle, nicht nur einer. Einer macht dann
Ja,
nichts.
genau, und alle, und selbst dann gibt es ja keine Sanktionen. Das heißt, siehe Paris, 1,5 Grad Ziel. Übrigens, das ist ja auch immer eine halbe Lüge. Also wir sagen immer so schön färberisch, 1,5 Grad ist gar nicht beschlossen worden. Die haben beschlossen, unter 2 Grad zu bleiben, möglichst bei 1,5 Grad zu landen. Schon das zeigt diese Zweifelhaftigkeit dieser Konferenzen, weil ein halbes Grad, um das es da ja geht, das kann unglaublich viel Katastrophen und unglaublich, also es kann ausmachen, ob du da noch leben kannst in einer Region oder nicht mehr leben kannst.
Bei 1,5 ist ja schon, ich meine, wir erleben es ja gerade. Was heißt 1,5 Grad? So, wir sind geknackt oder nah dran, es zu knacken. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall, man kann ja, also wenn man von unserem Kontinent runterschaut, ist es egal, auf welchen man schaut, Katastrophe über Katastrophe. Also die Flutwellen in Afrika, die Stürme in den USA, also es ist Regenfluten in Südostasien, das ist Katastrophe. So.
Ja, aber vor allen Dingen, wer sich mit Klima ein bisschen auskennt, weiß, dass selbst 0,1 Grad Unterschied sehr viel ausmachen kann, weil natürlich Klima wirkt ja auch sehr unterschiedlich regional. Also wir haben ja jetzt schon diese 1,5 Grad, also in der Arktis, und in der Antarktis ist das, also ist das schon deutlich übertroffen, ne? Also wir erleben da schon deutlich mehr als 1,5 Grad. Da ist die Erwärmung sogar schon um 3 Grad fortgeschritten in der Arktis. Das wird auch meistens nicht gesagt. Interessanterweise kriegt man die Nachrichten nur mit, wenn dann, oh, dann kann man da ja auch nach Öl bohren. Und dann können die Schiffe ja irgendwo hin, wo sie vorher nicht hin konnten. Das ist die menschliche Antwort. Also, und wie gesagt, es ist sehr komplex. Das macht es natürlich auch mit den Vorhersagen so schwierig. Es ist ein sehr komplexes System. Ich habe jetzt nur mal wieder das gelernt, um bezüglich Wind. Es kann sogar sein, dass eine Erwärmung dazu führt, dass das Wind weniger sein wird, in bestimmten Regionen aber auch wiederum nur. Trotzdem diese Hardcore-Stürme, Tornados, die ja vor allen Dingen auch wegen des warmen Wassers, also die vielen Hurricanes, die gibt es halt, weil das Wasser sich so stark erhitzt, trotzdem zunehmen werden. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Trotzdem ist klar, es kommt da nicht viel Gutes auf uns zu, sondern natürlich deutlich Schlechtes auf uns zu. Und jedes 0,1 Grad kann entscheidend sein, vor allen Dingen für bestimmte Regionen. Und um das auch nochmal in so eine Zahl zu pressen, die meistens keiner kennt, wir sprechen ja viel, haben ja, eigentlich haben wir jetzt eigentlich nur, wir diskutieren ja jetzt eigentlich nur über Migration. Ja, also das ist ja über Einwanderung, über Migranten und so, das ist ja eigentlich das Thema. Ansonsten gibt es ja auch in der Politik gar nichts mehr.
Doch Bürgergeld.
Aber ja gut, ab und zu noch Bürgergeld, aber da will ich mal da was zu sagen, ohne das die normale Diskussion aufzufangen. Wenn wir diese 2 Grad reißen, und auch danach sieht jetzt vieles aus, ne, wie so um 1,5 Grad geht es ja schon eigentlich gar nicht mehr, dann schmelzt der Himalaya komplett ab, und zwar das ganze Jahr. Und wenn das passiert, davon sind nicht 10 Millionen, nicht 100 Millionen, sondern davon sind über 1 Milliarde Menschen betroffen, die von dem Schmelzwasser, was es irgendwann nicht mehr gibt, also dann gibt die Wasserzufuhr, ist dann vorbei, sind davon angewiesen. Und wenn die ihre Heimat verlieren, also Bangladesch, Indien und so weiter, eine riesige Migrationswelle läuft, da ist übrigens noch nicht mal ein Mittelmeer dazwischen, was dann los ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das heißt, jeder, der irgendwie Angst hat, oh, die ganzen, ne, kommen alle zu uns und so weiter, ja, der soll auch Angst haben, weil was da passiert, das können wir uns gar nicht vorstellen. Darüber wird nicht geredet. Das ist zum Beispiel eine Auswirkung. Es geht hier nicht um den Baum und um den Wald und so weiter. Geht's auch. Nicht der Erste, der auch da hilft, aber es geht sozusagen um unser Zusammenleben hier und um unser Überleben. Und das haben so viele nicht begriffen. Von daher, es ist manchmal dann schon eine Sache der Informationen, aber trotzdem natürlich immer die Erzählung, die, ne, also die macht des Wortes ist sozusagen die Macht der Herrschenden. Und die Herrschenden wiederum werden hauptsächlich von den Mächtigen kontrolliert. Und da ist sozusagen eigentlich der Ansatzpunkt. Deswegen, wenn wir unser System nicht verändern, dann ändern wir auch die ganzen Verhältnisse und die ganzen Sachen nicht. Und deswegen genau der dringende Aufruf an die ganzen NGOs und alle, die da dran arbeiten, fliegt da nicht hin. Ne? Gebt nicht euer Geld, euer Ressourcen, euer CO2 noch dafür her, diese Veranstaltung aufzuwerten, die eigentlich dafür da ist, uns dumm zu halten und jedes Jahr wieder neue Hoffnung zu geben auf die nächste Konferenz. Das funktioniert nicht. Ihr müsst ans System ran. Und das heißt an die eigene Politik ran. Weil solange wir noch so etwas Ähnliches wie eine Demokratie haben, haben wir die Möglichkeit, das hier zu verändern. Aber das müssen wir tun. Die Klimakonferenzen werden nichts verändern. Die Biodiff-Cops werden nichts verändern. Die Armutskonferenzen werden nichts verändern. Das werden sie alle nicht tun. Wertet es nicht auf, sondern seht zu, dass ihr das durchblickt, weil es gibt so ein schönes Sprichwort von Erich Kästner, den Kakao, durch den man einen zieht, nicht auch noch zu trinken. Aber das machen wir, ne? Wir saufen den Kakao fast intravenös. Auch die Gutgemeinten tun das, ne? Ich glaube, das muss endlich Schluss sein. Das ist die Diskussion. Deswegen, Good Cop, wann findet die statt? Wo findet die statt? Wie machen wir das? Du hast gerade kurz nur gesagt, es gibt tolle Referentinnen, aber es gibt noch mehr.
Genau, also die Good Cop findet statt am 10.11., dem Sonntag. Das ist genau ein Tag, bevor die Cop in Aserbaidschan beginnt, dann 14 Tage sozusagen unser Vorprogramm. Das wird sein im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin. Das ist an der Greifswalder Straße 4. Und wir fangen um 14, also der Zeitrahmen ist von 14 bis 18 Uhr, aber ab 13 Uhr kann man auch schon sozusagen kommen für ein Meet and Greet sozusagen. Um 14 Uhr fangen wir dann an. Wer kommt, wird eine Überraschung, kann man auf unserer Webseite auch sehen. Das Programm wird da jetzt die Woche veröffentlicht. Das ist www.überleben.plattformpro.de. Genau da veröffentlichen wir das Programm. Tickets kann man bekommen, das wird dann auch da stehen, per E-Mail aktuell noch. Wir versuchen auch ein System auf der Webseite noch aufzunehmen, aber aktuell einfach eine E-Mail schreiben an überleben@plattform.pro. Genau, da kann man dann nach Tickets fragen.
Genau, findet ihr sonst, denke ich, dann auch bald auf der Homepage. Die gehen wir, denke ich, dann auch an unten. Da könnt ihr also dann die Infos finden und nachgucken. Wir werden, denke ich, ja auch weitermachen. Es soll ja ein Aufgalopp sein, um das deutlich zu machen. Vernetzung hast du schon angesprochen, ist wichtig, so dass sich dann die Gruppen auch vernetzen, weil, wie gesagt, wir wollen ja die ansprechen, die da auch engagiert sind. Wir wollen aber natürlich auch alle ansprechen, die vielleicht das Thema noch verkennen oder sagen, ich möchte nicht noch mehr bezahlen, ne, dass das einfach ein Trugschluss ist und dass wir eigentlich genau diese Menschen auch brauchen. Deswegen muss man das, und das werden wir auch deutlich machen auf der Konferenz, es geht nicht hier in erster Linie uns um diesen Klimaschutz, es geht um uns darum, auch das Soziale mit diesen Themen zu verbinden und die Menschen mitzunehmen, weil das ist die einzige Chance und es gehört auch zusammen. Ne, das ist die, muss man so sagen, Verdummung der Menschen in einem System, was immer weniger Menschen zugutekommt. Eine Zeit lang hat Kapitalismus noch so gut funktioniert, dass es viele Mitnahmeeffekte gab, also dass sozusagen mehr als 10% was davon hatten. Das ist nicht mehr so. Und der Kuchen wird kleiner und trotzdem sozusagen stecken sich einige immer mehr Geld rein. Und dazu gehört es, alles auszubeuten und zerstören, was irgendwie geht. Und im Endeffekt nicht mehr nach uns die Sintflut, sondern mit uns die Sintflut. Aber wenn die Sintflut kommt, haben wir noch so viel Geld, dass wir uns dann die hohen Plätze dann noch sichern können. Also so ist das Bild. Und Aserbaidschan setzt sozusagen noch mal einen drauf. Dazu muss ich noch eine ganz kleine Geschichte zum Schluss erzählen. Ein guter Kollege von mir, Frank Schwabe, den ich sehr schätze, mit dem ich lange im Bundestag zusammengearbeitet habe, auch der einer der wenigen Aufrechten in diesem Bereich, der ist seit 20 Jahren auf diesen Klimakonferenzen und hat immer versucht, das Möglichste irgendwie noch zu erreichen. Der hat Einreiseverbot aus Aserbaidschan. Aber nicht, weil er das Klima schützen will, sondern weil er gleichzeitig auch aufrecht ist, was die Themen Lobbyismus und Schmiergelder angeht. Es gab da ja einen großen oder gibt einen großen Skandal, der auch nicht groß diskutiert wird. Wir haben das in der Sendung hier schon gehabt, dass Aserbaidschan als Staat Politikerinnen und Politiker bestochen hat, damit sie ihren Staat reinwaschen und gut dabei hat wunderbar funktioniert. Ne? Aserbaidschan ist jetzt unsere Lieblingsautokratie, ne? Ist zwar menschenrechtspolitisch ganz weit unten bezüglich Korruption und so weiter, auch ganz weit unten, interessiert uns aber nicht. Mit denen machen wir Geschäfte und jetzt lassen wir sogar so eine Klimakonferenz dort stattfinden. Und Frank Schwabe war einer der Abgeordneten, die sich dagegen gewehrt haben und die auf Aufklärung gepocht haben. Und so hat er, wie auch Martin Sonneborn und ein paar andere, Einreiseverbot in Aserbaidschan. Ja, also nicht so schön. Das ist also der Staat, wo wir Klimakonferenzen machen. Alleine das zeigt, ohne das alles, was wir gesagt haben, zeigt schon, wie absurd so eine Konferenz dort ist. Also boykottiert diese Konferenz, kommt zu uns oder wehrt euch dagegen. Oder sagt euren Leuten, nee, macht da nicht mit, unterstützt das nicht, gebt da nicht eure Ressourcen her. In diesem Sinne.
Genau, ich sage auch noch ansonsten auch noch für alle, die es interessiert, auch auf die Webseite gucken. Wir haben noch zwei Zooms, Info-Zooms, kann man gerne dazu kommen. Einmal auch für das Netzwerk Überleben. Und wenn man noch Fragen hat, hä, wieso finden die COP doof, auch nach diesem hier, gerne dazu kommen.
Genau, und ich will nur mal sagen, wir sind Non-Profit, ne? Also es ist nicht wieder eine versteckte Geldmacherei, aber mit dem Thema so rum kein Geld machen, sondern sich nur Ärger einhandeln. Aber genau, also wir nehmen zwar Eintritt, aber wir wollen vor allen Dingen eigentlich nur unsere Umkosten einigermaßen reinkriegen, ne? Also dahinter steckt die Plattform Pro, die eine gemeinnützige Organisation ist. Und dann also praktisch den Initiativen wie Überleben eine Möglichkeit dazu gibt, aktiv zu werden. Ja, das war unsere erste Oktober-Sitzung. Danke, Lena, dass du hergekommen bist. Das Thema werden wir weiter behandeln bei Lobbyland. Das wird uns weiter verfolgen. Überleben ist ja sozusagen eine Rubrik. Und euch dann einfach noch eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.